Und ich weiß noch genau, dass die Frau, mit der ich diesen Quatsch heute noch mache, die bis heute meine Managerin ist, Nina, mich in einen Stripclub in Frankfurt geschleppt hat, vor Bierbänke, die einen freien Comedy-Abend veranstaltet haben. Neben mir strippte eine Dame mit recht schlechter Zahnstruktur, sagen wir mal so. Die hatte, glaube ich, noch 3 übrig. Es war nicht der beste Stripclub. Und ich stand da und habe dann so 100 dezent desinteressierte Menschen unterhalten, habe aber schon gemerkt, okay, selbst unter diesen Umständen bringe ich sie irgendwie zum Lachen. Vielleicht verfolge ich das mal weiter.
Willkommen beim Podcast Dreamers on Air, präsentiert von Porsche. Der Marke, deren Geschichte mit dem Traum vom perfekten Sportwagen begann. Und die heute, wie kaum eine andere, für große Visionen steht. Ich bin Steven Gätchen und mit meinen Gästen spreche ich über ihre verwirklichten Träume, Hürden auf dem Weg zum Erfolg und was sie motiviert. Viel Spaß und inspirierende Momente.
Mein heutiger Gast wäre heute nicht hier, hätte er nicht vor vielen Jahren einem bestimmten Anruf entgegengenommen. Heute ist er einer der witzigsten Comedians Deutschlands, moderiert gemeinsam mit Özcan Kosa einen der erfolgreichsten Podcasts und ist 5-facher Bestsellerautor. Ob dahinter wirklich nur das Imposter-Syndrom steckt, wie er selbst über sich behauptet, oder doch viel Mut, Fleiß und Träumerei, das werden wir gleich herausfinden. Herzlich willkommen, Bastian Bielendorfer.
Hallo Steven.
Hi. Hallo Basti. Es freut mich sehr, dass wir miteinander plaudern dürfen. Und ich möchte dir nochmal danken dafür, dass ich immer bei euch auftreten darf, wenn kein anderer zugesagt hat, dass ihr mich dann als letztes anruft. Aber es macht mir trotzdem immer sehr viel Spaß.
Wir sind absolut, du bist immer da, wenn andere Kollegen durch Durchfall nicht können. Nein, Quatsch, du warst ein fantastischer Gast bei Bratwurst und Baklava. Und du hast uns ehrlich gesagt, wir sind voller Ehrfurcht danach aus dem Studio gegangen.
Warum?
Du hast ja letztens warst, ja, weil wir nun wirklich sehr hemdsärmelige Moderatoren sind. Wir machen das ja so ein bisschen, als hätten wir das so als Fernuniversitätsseminar belegt. Also einfach ziemlich beschissen. Und dann sieht man, wie du so völlig aus dem Nichts heraus so eine Show durchmoderierst. Das ist sehr beeindruckend.
Ja, vielen, also danke. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, was ich so sehr an euch schätze, ist, ihr habt so eine unfassbare kindliche Freude und Leidenschaft. Und das meine ich total positiv, weil ihr scheißt euch nichts. Weißt du, ihr habt eine Idee und ihr setzt die direkt um. Und das gefällt mir einfach total, weil das, also ich finde, das ist der Mut, den ich eben gerade auch angesprochen habe, den man ja vor allen Dingen auch als Comedian, glaube ich, braucht, um, sage ich mal, seinem Publikum Spaß zu bereiten. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde gerne zum Einstieg mit dir eine Runde Dream or Drive spielen. Das heißt, ich gebe dir mal 2 Optionen oder 2 Begriffe und du entscheidest dich für einen und sagst mir vielleicht kurz warum. Okay?
Bitte.
Wunderbar. Wir starten. Herz- oder Kopfmensch?
Herz. Absoluter Herzmensch. Ich neige dazu, manchmal zu verkopfen, wenn es um meine Arbeit geht, aber in meinem Privatleben, glaube ich, bin ich ein Herzmensch, der seine... Das klingt jetzt ehrlich gesagt so wie das neue Album von Kerstin Ott, wenn man das so anmoderiert. Ich bin ein Herzmensch. Ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr aus dem Bauch heraus entscheidet und der sich für die Menschen, die einem wichtig sind, wirklich einsetzt. Ich hoffe, dass diese Menschen das auch sagen würden. Ist allerdings nur ein kleiner Kreis.
Bist du sehr emotional?
Ja. Ich bin sehr emotional. Ja, ja, ja. Man würde jetzt denken, dass ich so ein nüchterner Westfale bin. Das kann ich auch sein, durch meinen Vater geprägt. Aber ich bin schon jemand, der am Ende von Philadelphia heulen muss.
Oh, ja. Ich auch. Ich muss fast schon in der Mitte heulen meist. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, je älter ich werde, desto emotionaler werde ich. Und dann versuche ich immer, wenn Leute neben mir sitzen, immer so zu tun, als wenn mich das nicht emotional packt. Und dann beiße ich immer so auf meinen Unterkiefer und versuch so kennst du das, diesen Atmer, wenn man so anfängt zu wandeln? Ah, nee, das klappt leider nicht immer. Lerche oder Eule?
Eule. Ich finde, Eulen sind wahnsinnig faszinierende Lebewesen. Die können den Kopf um 360 Grad drehen, die können im Dunkeln sehen. Die sind lustig doof. Das Eulengehirn ist sehr klein, habe ich mal gelesen. Und sie sehen ohne Federn wirklich aus wie ein gerupftes Huhn. Aber sehr faszinierend. Und sie können fliegen, ohne ein Geräusch zu machen.
Vor der Kamera oder hinter dem Podcast-Mikrofon?
Oh, gar nicht leicht. Ich glaube schon vor der Kamera. Ich liebe das Podcasten. Das war ja eine reine Spaßnummer, die wir da gestartet haben. Also als wir mit Bratwurst und Backler war oder mit meinem anderen Podcast Alliteration am Arsch angefangen haben, war es in beiden Fällen so, ja, lass mal gucken, wie das so wird. Und es sind ja klassische Laber-Podcasts. Ich genieße das sehr, aber natürlich hat vor der Kamera, wo ich aber ehrlich gesagt sagen würde, meine absolute Priorität ist letztlich vor dem Publikum. Also ich bin ja Bühnencomedian und das Publikum direkt vor sich zu sehen. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, die Lokalzeit zu moderieren oder so, weißt du, wo du dann einfach nur den Kameramann und einen genervten Aufnahmeleiter hast. So, ich brauche schon die Leute, die uns dabei zuschauen und das genieße ich, glaube ich, am meisten.
Kostet dich das Kraft, vor Publikum aufzutreten? Also ist das etwas, was natürlich so bei dir rauskommt, weil du Bock drauf hast und auch dieses Energielevel liebst?
Da bin ich dann doch wieder Westfale. Also ich gehöre zu den Leuten, die vor den Shows einpennen. Ich habe es sogar mal geschafft, in der XXL-Nacht in der Lanxess Arena, die ich moderieren durfte, vor 15.000 Leuten einzupennen in meiner Garderobe und den Raum von innen abgeschlossen zu haben. Und dann dachten alle, ich würde tot auf dem Sofa liegen. Ich hatte einfach noch ein Nickerchen gemacht. Also mich kostet das nicht wirklich Kraft. Ich genieße meinen Job sehr, 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 sehr. Das Einzige, wo ich merke, dass es dann kraftraubend sein kann, ist, wenn ein Programm ganz neu anfängt und ich halt völlig ins kalte Wasser stürze, was ich ja so alle 2 Jahre dann mit dem neuen Programm tue, dann sind die ersten 3, 4 Shows, da bin ich dann doch groggy, weil du musst halt irgendwie die Spannung über 120 Minuten halten, du musst gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mein Job ist ein Ausprobierjob. Ne? Und das ist immer nicht so einfach. Und es gibt kaum ein unangenehmeres Gefühl, ob es jetzt 100 oder 5.000 Leute sind, wenn keiner lacht.
Das stimmt, absolut.
Das ist sehr unangenehm.
Und sehr anstrengend. Aber da passt ja der nächste oder die nächsten beiden Begriffe zu. Lange vorbereiten oder improvisieren?
Improvisieren. Also ich bereite die Programme natürlich vor. So, also ich habe immer einen roten Faden. Aber meistens weiß ich ja, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass mein nächstes Programm nächstes Jahr im Januar Premiere hat. Und ich habe bisher kein Wort davon, außer den Titel. Und
wie heißt es denn?
Ich werde mich wieder, das darf ich noch nicht erzählen.
Ach so, schade.
Oder doch, können wir jetzt sagen. Game Changer wird das neue Programm heißen.
Game Changer?
Game Changer, ja. Und ich habe nach was gesucht, was man, letztlich sind Titel, Programmtitel immer schön, wenn du alles damit letztlich machen kannst. Und bei Game Changer kannst du ja über deinen persönlichen Game Changer innerhalb deines Lebens erzählen. Trennung, Beziehung, Kinder, was auch immer. Aber du kannst auch in jeder anderen Sparte, im Berufsleben etc., kannst du immer sagen, das war ein Game Changer für mich. Und plus, dass ich diesen Anglizismus, den man jetzt so in New Economy benutzt, Game Changer, ziemlich ätzend finde. Dementsprechend werde ich mich auch ein bisschen drüber lustig machen. Aber bin dann der sich 5 Tage vor Premiere einschließt und dann wie so ein Geisteskranker das Programm zusammenhackt. Und bisher hat es 4-mal funktioniert. Schauen wir mal, ob es auch ein 5. Mal funktioniert.
Du brauchst also den Druck. Ich habe mal gehört, dass bei so einem Stand-Up-Programm, dass man, keine Ahnung, 60% schreibt und 40% Impro macht oder einige machen es umgekehrt. Aber das heißt, lässt du dir dann sozusagen den Platz, um auf das Publikum einzugehen oder deklinierst du schon durch vor 120 Minuten?
Nee, ich lasse mir auf jeden Fall den Platz. Man hat am Anfang eigentlich immer mehr, als man braucht. Also ich würde sagen, von dem Programm, was ich jetzt Mr. Bombasti, was ich im Moment spiele, sind von der ersten Premiere, die ich gespielt habe, vielleicht noch 50% über. Das schleift sich immer mehr ab. Sachen, die nicht so funktionieren, verschwinden. Du verkürzt Dinge. Die Komik entsteht ja durch Präzisierung am Ende. Ne? Und eine Geschichte kann bestialisch komisch sein, wenn du sie erzählst, und sie kann bestialisch langweilig sein, und manchmal ist nur ein Satz der Unterschied. Und das sind Dinge, die du erst über die Zeit herausfindest. Ich lasse mir aber insgesamt immer viel Platz zum Improvisieren und Arbeiten mit dem Publikum, weil ich das gerne mache. Es gibt allerdings auch in meinem Job, wie es auch in deinem Job gibt, ganz unterschiedliche Ansätze, den Job zu machen. Es gibt auch Kollegen, die das wie so ein Schauspiel machen. Also die wirklich jeden Abend 100 Minuten, das als wenn das jetzt so eine Ein-Mann-Nummer, so ein, weiß ich nicht, so ein Stück für einen Menschen auf der Bühne wäre, in dem sie einfach einen Monolog runterhalten.
Also auswendig lernen.
Das ist nicht, letztlich auswendig lernen, ja. Aber auch da gehört eine große Meisterschaft zu, das gut und glaubhaft zu machen und jeden Abend dem Publikum das Gefühl zu vermitteln, dass es das erste Mal ist, dass man das erzählt. Mir persönlich wäre es zu langweilig. Ich würde bekloppt werden dann nach 100 Shows, glaube ich. Weil wenn du das 100 Mal, ich mache jetzt die derzeitige Show, glaube ich, insgesamt 200 Mal, Stell mal vor, du musst 200 Mal exakt das Gleiche erzählen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, was Smokey hat, wenn sie Who the Fuck is Alice spielen müssen. Da wirst du irgendwann bescheuert.
Das glaube ich. Glas halb voll oder halb leer?
Halb voll. Doch, ich bin schon grundsätzlich Optimist. Ich bin Hypochonder auf jeden Fall. Also alles, was so gesundheitlich ist, ist schwierig. Da bin ich wirklich sehr halb leer. Da bin ich schon immer direkt auf dem Weg in den Sarg, theoretisch, wenn das erste Hüsterchen einsetzt. Aber bei den restlichen Dingen meines Lebens, ich bin jetzt 40 geworden, habe ich schon gemerkt, dass ich meinem Schicksal irgendwie vertrauen kann. Und ich habe wahnsinnig viel Glück in meinem Leben gehabt. Natürlich wie jeder andere auch Trauerfälle und Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie sie sollten. Aber ich würde mich schon als vom Glück geküsst bezeichnen.
Aber du arbeitest ja auch hart dafür.
Also ja, aber glaube, das tun auch ganz viele andere.
Ja, das stimmt.
Also das tun auch ganz viele andere. Also ganz ehrlich, von den Leuten schon mal, ich habe den Quatsch vor 12 Jahren begonnen. Und wir kommen bestimmt noch dazu, wie es anfing. Und von den Leuten, mit denen ich damals angefangen habe, einer der ersten, die ich traf, war Streter oder Felix Lobrecht. Das sind die, die man heute noch kennt und die riesengroß geworden sind. Da sind aber noch ungefähr 100 andere, die ich zu der Zeit kennengelernt habe, die heute keiner kennt und die immer noch auf kleinen Bühnen vor 20 Leuten stehen und sich den Arsch abspielen, um irgendwie ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dass ich nicht zu denen gehöre, sehe ich ganz voller Demut als großes Glück an.
Kochen oder essen gehen?
Kochen. Ich koche sehr gerne, gehe aber häufiger essen, durch meinen Job bedingt auch. Ich bin ja ungefähr 4 Tage die Woche im Hotel. Aber wenn ich zu Hause bin, dann koche ich sehr gern.
Was kochst du am liebsten?
Auch angeblich okay. Naja, also natürlich, jetzt kommen wir so die Klassiker, die gute Bolo vom Basti, die ist allerdings wirklich ganz gut, aber ich koche eigentlich alles außer Sushi oder so Fisch und so, da traue ich mich nicht dran. Und ich backe nicht. Weil Backen ist eine Katastrophe. Backen ist Kochen für Leute mit Geduld. Also, weißt du, du bereitest 2 Stunden so einen blöden Kuchen vor, dann schiebst du in den Ofen und dann verreckt er dir da drin. Das kann ich nicht ertragen.
Superkraft. Fliegen können oder sich unsichtbar machen können?
Fliegen können. Ja, fliegen können. Doch, fände ich, also ich glaube auch bei Tieren wäre ich am liebsten ein Adler oder so. Dementsprechend fliegen können, fände ich jetzt schon. Erstens habe ich Flugangst. Das würde also das Problem mit Flugzeugen nachhaltig lösen und zweitens so stalky durch die Welt laufen und in der Damenumkleidung rumsitzen, das brauche ich jetzt auch nicht mehr mit 40. Mit 16 hätte ich vielleicht anders geantwortet.
Aber jetzt, man muss sich das, es wäre doch eigentlich total geil, ein Superheld, der fliegen kann, aber Flugangst hat. Es gab doch mal vor Ewigkeiten so einen Ben Stiller Superheldenfilm. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wo die so völlig sinnlose Superkräfte hatten. Ben Stiller, glaube ich, hast du am Zeigefinger gezogen und dann konnte er ganz unfassbar furzen. ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber das war so ein ganz...
Ich habe mal lustige Superkräfte gelesen und da war einer, ich möchte gerne in die Zukunft riechen, um den Furzen von Leuten auszuweichen. Das hat mir auch gut gefallen. Nicht in die Zukunft sehen, sondern in die Zukunft riechen können. So, dass du schon weißt, diese Rolltreppe nehme ich heute nicht.
Es gibt ein geiles Buch, schicke ich dir mal rüber. Das habe ich von so einem amerikanischen Autor mir mal gekauft, der Superkräfte erklärt, wie die wirklich funktionieren könnten. Also,
okay.
also wissenschaftlich erklärt. Auch total spackig.
Und welche Gefahren sie bergen würden wahrscheinlich, oder?
Ja, also, genau.
Jetzt so,
genau, aber es ist echt.
Also wenn du jetzt super schnell laufen würdest oder so Quicksilver-mäßig, dann würdest du wahrscheinlich auch einfach vom Luftwiderstand zerdrückt werden.
Ja, oder zerrieben oder sowas. Aber finde ich halt, fliegen können mit Flugangst. Live oder on tape?
Live. Alles immer live. Ich mag die Live-Erfahrung, ich mag die Bühne, ich mag das, Leute zu sehen. Ich finde, das ist wahnsinnig angenehm. Ich fand immer alles, wo ich so... Du weißt ja, dass man in unserem Job immer wieder mal in Situationen kommt, auch diese schrecklichen Proben davor. Das gehört als Moderator noch mehr dazu als Comedian, aber auch als Comedian hast du Situationen, wenn du besonders am Anfang bist, jetzt habe ich den Luxus oft zu sagen, ich probe nicht mehr, ich weiß, was ich tue. Aber besonders am Anfang stehst du vor so 3 WDR-Redakteuren, die dann irgendwie nervös auf so einem Klemmbrett rumfummeln und einem genervten Kameramann, der noch eine Kippe im Mund hat. Und erzählst dann einfach eine Nummer, die 7 Minuten lang ist und du hörst wirklich, theoretisch würdest du unterm Studio einen Maulwurf furzen hören können, weil einfach niemand reagiert. Und das ist das Schlimmste. Das zerstört komplett das Gefühl dessen, was du da auf der Bühne tun musst. Und deswegen finde ich die Live-Erfahrung, selbst wenn es mal schief geht, selbst wenn die Leute mal nicht lachen oder wenn sie mal keinen Spaß haben, hast du immer in irgendeiner Art von Feedback.
Ich weiß nur, dass bei der Moderation, also ich finde ja Proben grundsätzlich gut, aber weil alle Gewerke dann sozusagen den Ablauf kennenlernen, aber ich mache dann auch in den Proben nie sozusagen meine Moderation oder wenn ich mir irgendwas versucht habe, Lustiges auszudenken, weil ich finde, es jinxt es immer und genauso wie du es gerade gesagt hast, du erzählst es dann und dann kommst gar nicht aus der Energie raus, die du hast, wenn du es live machst. Ne? Also ich finde ja live und so auch immer besser, weil dann alle Sinne geschärft sind und irgendwie alle auch sozusagen, um einen Anglizismus zu benutzen, on the top of the game sind. Ne? Also die sind halt viel konzentrierter und ich finde halt dieses Überraschungsmoment einfach mega. Es kann ja alles passieren live. Und das ist so geil.
Genau,
ne?
Und ich meine, das hast du ja schon oft genug erlebt. Ich habe das auch schon erlebt, dass Leute auf die Bühne gesprungen sind oder sowas, aber das gehört zu diesem Job irgendwie auch dazu.
Ja.
Und ich genieße das. Aber ich kenne auch viele Kollegen, ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn ich Kollegen treffe, die den Job schon doppelt so lange oder dreifach so lange machen wie ich und dann trotzdem Bühnenangst haben oder wahnsinniges Lampenfieber. Ich kenne das Gefühl nicht. Und ich glaube, ich fände das auch sehr anstrengend, wenn ich mir 150 Tage im Jahr in die Buchse kacken würde. Dann könnte ich den Job doch irgendwie nicht machen.
In die Buchse kacken?
Eine gewisse Aufregung, eine gewisse Tension gehört ja dazu. Genau. Das ist ja okay. Ne? Also die so eine Minute, bevor es losgeht, möchte ich auch gerne nochmal irgendwie kurz durchatmen. Und dann, ich habe das auch schon schleifen lassen. Das habe ich auch schon gemerkt, dass ich irgendwann wirst du zu selbstzufrieden und wirst zu entspannt. Denkst du, ich sitze das hier auf der linken Arschbacke ab, ist easy. Und dann komme ich ins Studio und mache gar nichts mehr und gehe einfach direkt rein und schieß dann daneben. Und so eine Minute davor muss man nochmal kurz einatmen und nochmal kurz sich sammeln. Das merke ich immer.
Sehe ich genauso. Porsche oder Fahrrad?
Porsche, natürlich, natürlich.
Oder
tendenziell
Porsche,
sowieso
Fahrrad.
Auto. Ich habe nie einen Porsche besessen, werde auch nie einen Porsche gefahren, sind aber sehr schöne Autos, muss man sagen. Ich bin aber überhaupt kein Fahrradfahrer. Also klar, stimmt noch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Fahrrad, stimmt gar nicht, ich habe gar kein Fahrrad mehr. Ich habe mir letztens mal, es gibt ja diese Leihräder, die man für so einen Monat oder länger haben kann. Da gibt es ja so verschiedene Anbieter, ne, wo du dir dann so ein blaues Leihfahrrad kaufe. Und ich habe das mit meiner Frau, wir haben uns das gemietet für, glaube ich, 20 Euro im Monat und haben dann festgestellt nach einem Jahr, dass wir damit exakt einmal gefahren sind. Ich wohne allerdings auch in der Kölner Innenstadt. Das ist definitiv ein Revier, wo man lieber den Porsche als das Fahrrad fährt, weil sonst wird man einfach lang gebrettert.
24 Stunden selbst nicht lachen dürfen oder niemanden zum Lachen bringen?
Zweites. Ja, niemanden zum Lachen bringen. Also, gar keine leichte, ist eine schwierige Frage, aber ich würde schon, glaube ich, ich genieße es mehr, andere zum Lachen zu bringen, als selber zu lachen. Vielleicht ist das ein bisschen Berufskrankheit, aber das ist auch der Motor an dem Job.
Aber musst du über einen Gag selbst lachen können, um ihn gut rüberzubringen? Also musst du selber
überhaupt, als selbst, nee? Ja, also doch, aber das wird dir aber jeder Komiker erzählen, mit dem du je sprichst. Die Dinger, die, was man so sagen würde, die Diamanten in deinem Programm, die Sachen, die du am liebsten magst, wo du selber denkst, das ist der Brüller, da schmeißen sich aus den Socken, da reagiert keine Sau. Und das ist immer wieder das Gleiche, dass man denkt, das ist ein Burner und dann funktioniert das nicht. Und du fragst dich, warum können denn, und dann versuchst du verzweifelt irgendwie die Geschichte nochmal anders zu erzählen oder einen anderen Turn reinzubringen und es funktioniert einfach nicht, weil es muss nicht unbedingt, also natürlich muss das Programm, das ich zum Beispiel auf die Bühne bringe, mein Humor sein. Ich kann damit hinter allem, was ich da erzähle, komplett stehen. Aber es ist schon so, dass die Sachen, die ich als Highlights empfinde, oft vom Publikum nicht als Highlight empfunden werden.
Ja, es ist immer, wie gesagt, so ein Trial and Error. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn ich so eine Veranstaltung moderiere, muss man ja immer gucken, wie ist das Publikum überhaupt drauf, ne? Also wie weit kannst du gehen? Ist das bei dir dann auch so, dass du ein Programm hast?
Du merkst
hast
ja nach einer Minute, was das für ein Abend wird. Oder das merkst du doch im Studio, genauso wie wenn du eine Veranstaltung moderierst. Also da habe ich noch nie falsch gelegen. Nach der ersten Minute weiß ich, das hier wird ein zähes Brot werden, meine Lieben. Wir werden uns hier gemeinsam durchkämpfen durch diese Veranstaltung. Oder du merkst halt, das sind jetzt die Flügel des Adlers, auf denen ich gerade lang schweben darf. Also ich finde, das merkt man in den ersten 60 Sekunden. Ich hatte letztens noch eine Show, da hat mich auch ein Freund besucht im Publikum. Und ich wusste einfach, also ich schäme mich da nicht mehr, weil ich das dann auch nicht auf mich selber ziehe, wenn ein Abend mal nicht so ballert. Aber natürlich ist es mir unangenehmer, wenn da jemand sitzt, den ich mag. Und es war einfach zäh wie Gummi. Und dann versucht man noch mehr draufzulegen und noch mehr Gas zu geben und so. Aber es gibt einfach so Momente, wo, sagen wir es mal so, wo die Sterne nicht gut stehen. Und wo die Leute vielleicht man weiß, besonders bei Live-Publikum, du weißt ja auch nie, mit welchem Background die Leute angekommen sind. Ich habe schon Shows gehabt, wo mir Leute schrieben, ey, die Show war super, aber wir haben 2 Stunden im Parkhaus auf dich warten müssen oder 2 Stunden lang war das oder der Einlass oder wir waren super gestresst und deswegen konnten wir die Show nicht mehr genießen. Das weiß ich da vorne natürlich nicht. Nee,
wie auch?
Das kriege ich dann erst im Nachhinein mitgeteilt, aber das gehört halt zu dem Job dazu und wenn ich das aufwiege mit den großen Vorteilen, die dieser Beruf hat, würde ich ihn trotzdem jedem anderen Beruf auf der Welt vorziehen.
Stadt oder Land leben?
Stadtleben. Ich bin in Gelsenkirchen geboren, im tiefsten Ruhrpott, in Gelsenkirchen, Schalke. Und nein, ich bin kein Fußballfan. Ich bin mein Leben lang in Städten gewesen. Ich überlege aber gerade mit meiner Frau, ein bisschen aufs Land rauszuziehen. Also so im Umkreis, im Speckgürtel von Köln, was man schon ländlich nennen würde. Ich werde das aber, glaube ich, ausprobieren. Also ich glaube, ich will die Wohnung, die ich jetzt habe, nicht weiter vermieten, und erstmal gucken, wie sich das anfühlt, weil ich finde das immer faszinierend. Ich habe letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, der wohnt in einem 50-Leute-Ort im Bergischen Land. Much heißt es, glaube ich, oder ist bei Much noch kleiner, was weiß ich. Das klingt so ein bisschen wie so ein Nierengeschwür, der Ort. Und da wohnen halt 50 Leute. Ich weiß nicht, ob das angenehm ist, wenn du jeden Morgen die gleichen Leute siehst oder nervig. Also allein in meinem Haus hier wohnen, glaube ich, 50 Leute.
Da siehst du. Ich finde so einen Mix sehr gut. Ich finde es total spannend zu sehen, was Landleben aus einem, also vom Gemüt her macht, ne? Also es geht ja nicht nur darum, wer um dich rum ist, ob du die 50 Leute die ganze Zeit sehen willst, sondern auch, was es mit dir selber tut. Ich glaube, dass man in der Stadt extrem vielen Reizen ausgesetzt ist. Das merke ich ja selber, ne? Also du bist ja kontinuierlich Lärm, Menschen, ist ja auch total gut, aber manchmal wünsche ich mir auch mal so durchzuatmen. Ich habe das Gefühl, so mal rauszufahren im Wald finde ich halt total geil und mal ein paar Stunden nichts mitzukriegen, das liebe ich.
Total schön, ja, total. Aber du lebst ja auch in der Stadt und nicht auf dem Land, oder?
Nee, genau. Hm. Bücher oder Filme?
Filme. Ich würde gerne Bücher sagen und mich jetzt hier als besonders gebildeten Mann verkaufen. Ich lese auch ganz gerne und habe auch ein bisschen was gelesen in meinem Leben, aber viel zu wenig. Filme wiederum sind meine Leidenschaft. Ich bin jetzt gerade immer noch am Kämpfen mit mir, dass ich den Ben Stiller-Film nicht kannte, den du eben angesprochen hast. Das macht mich schon ein bisschen traurig, weil ich wirklich eine sehr große Cinemathek zu Hause habe und weil mein Vater mich schon mit 2 Jahren, 2,5, 3 Jahren das erste Mal ins Kino mitgenommen hat. Das war, wenn es zwischen mir und meinem Vater irgendwas gab, was mich über die Zeit immer verbinden wird, war die Leidenschaft fürs Kino. Und ich habe mit meinem Vater sicherlich tausende Filme in meinem Leben im Kino gesehen.
Ja, ich finde, das ist auch total schön, einfach rausgezogen zu werden für so eine bestimmte Zeit, macht einfach große Freude. Ich finde, es gibt auch so viele geile Filme. Also es gibt wirklich richtig geile Filme.
Ich kann übrigens, das kann ich jetzt mal hier als jugendfreie Porsche-Podcast-Empfehlung geben, die Paddington-Filme sind wundervoll.
Ja.
Das habe ich letztens schon empfohlen. Das wird immer so als Kinderfilme abgetan. Ich weiß gar nicht, wie darauf kam, mir die mal reinzuziehen, aber ich saß vorm Fernseher, besonders beim zweiten, und hatte Tränen in den Augen, weil es ein so lustiger, herzensguter,
der zweite,
toller,
ne?
Film ist. Der zweite ist noch besser als der erste.
Ja,
den dritten habe ich jetzt noch nicht gesehen. Paddington in Peru ist gerade im Kino.
Genau, den
werde ich mir jetzt auch noch gönnen.
Genau, den habe ich geguckt. Aber für mich ist der zweite Film einer der besten Kinderfilme, die ich jemals gesehen habe.
Also, ja, und nee, weil er auch Filme, für Erwachsene
nicht
funktioniert.
Filme. Genau, Filme. So wollte ich das sagen.
Kinderfilme macht so klein. Das ist einfach ein wunderschöner Unterhaltungsfilm, der das Herz am rechten Fleck hat, der Gags hat, die du als Erwachsener verstehst. Das ist ja immer das, was ein... wenn du mit deinen Kindern irgendwie in klassischen Kinderfilm gehen musst, dann sind das anstrengende 90 Minuten, wenn du durch die Schlümpfe kämpfst oder so. Aber Paddington zum Beispiel ist für mich so eine absolute Geheimempfehlung.
Döner oder Mettbrötchen?
Döner. Ich esse kein rohes Fleisch. Ich fand Mettbrötchen immer eklig. Freunde von mir machen in ihrer Firma den Mettwoch. Da wird dann nur Mett gegessen, mittwochs. Das ist mir völlig zuwider. Döner finde ich ist, glaube ich, mein Lieblingsessen. Also wenn man jetzt so von Fast Food spricht. Es gibt allerdings sehr wenig gute. Erst recht hier in Köln.
Auftritt vor 50 Leuten oder vor 50.000?
50.000. Habe ich noch nicht erlebt. Das ist jetzt ein bisschen Hybris. Das Größte, was ich hatte, war 15.000. Ich weiß nicht, wie viel größer es sich dann noch anfühlt. Irgendwann wird es ja auch so eine verschwimmende Menge von Menschen. Ich habe davor immer gesagt, mir ist es egal. Und dann habe ich vor 15.000 gestanden und habe diese riesigen Ränge gesehen und die Leute und die Energie, du hast es ja sicherlich auch schon mal erlebt, die Energie, die dann auf dich fließt, weil ich bin keine Band. Da steht nicht neben mir der Basser und spielt, sondern ich bin da ganz alleine mit meinem kleinen Mikrofon und 30.000 Augen oder jetzt in deinem Beispiel 100.000 Augen schauen gleichzeitig mich an, hören mir zu. Und das ist eine Energie, die man kaum mit irgendwas vergleichen kann. Also ich finde es aber auch eigentlich ganz schön, weil ich habe ja durchaus Kollegen jetzt, Beispiel Felix oder so, für die das zum Tagesgeschäft geworden ist. Für mich ist es das nicht. Und deswegen kann ich das noch als Besonderheiten genießen, weil alles, was du täglich oder wöchentlich viermal hast, wird irgendwann einfach Normalität und verliert den Reiz.
Bin ich mal gespannt, wann es bei dir das erste Mal das Stadion ist. Nochmal Let's Dance oder Wer wird Millionär?
Wer wird Millionär? Let's Dance, das Kapitel ist geschlossen. Die Schuhe hängen, die hängen im Schrank, die werden nicht mehr ausgepackt. Das war eine nette Reise, es war ein nettes Erlebnis. Ich habe viel für mich mitgenommen, ich habe viel über mich selber gelernt dabei. Dass ich doch, selbst wenn ich über meinen, weil ich bin, das muss man jetzt, für die Menschen, die mich jetzt hier gerade das erste Mal sehen, ich bin scheiße, ne, damit sie das jetzt schon mal voraus wissen. Ich bin absolut beschissen im Tanzen. Ich bin auf der Uli Potowski-Skala, ich sehe aus beim Tanzen, als wenn mal Uli Potowski getasert ist. Das ist ganz schlimm. Aber ich habe gelernt, dass wenn ich mich aus dem Fenster lehne und versuche, das Maximum aus mir rauszuholen, ich immer noch an der untersten Stufe von schlecht bin, aber immerhin viel, viel besser, als ich es je erwartet hätte. Und Wer wird Millionär? Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch in Deutschland, der die Ehre hatte, das als Kandidat und als Promi irgendwann mal, ich finde diesen Begriff ja beknackt, aber sagen wir mal, als öffentliche Person dann zu erleben, weil ich auch schon bei der Promi-Edition von Wer wird Millionär war. Also ich habe in beiden Fällen mal da gesessen und ich würde auch wieder hingehen. Ist eine der Shows, die ich auch gerne im Fernsehen sehe und ich habe bis heute noch den Traum, dass ich dann irgendwann die Millionen mal hole.
Sehr gut. Kommen wir zur allerletzten. Träumer oder Realist?
Na, schon Träumer. Ich glaube, in meinem Job muss man Träumer sein. Ich bin sehr unvorbereitet in mein Leben geworfen worden. Ich habe mittelmäßiges Abi gemacht und wusste komplett nicht, was ich damit anfangen soll. Dann habe ich wie alle anderen erstmal, ich habe ein Jahr Drehbuchautor studiert an der Privatschule, habe dann festgestellt, dass man dann irgendwann die Skripte von Alarm für Cobra 11 schreiben muss und Erdogan Atalay aus dem Taxi werfen muss oder sowas. Da hatte ich da nicht so richtig Lust drauf. Dann habe ich meine LKs auf Lehramt studiert und ich habe immer von dem, was dann irgendwann passiert ist, geträumt. Und ich hätte nie die Schuspe gehabt, irgendwo hinzugehen und ein Buchmanuskript einzureichen oder einfach so auf die Bühne zu gehen. Ich erlebe ja immer wieder Kollegen, die so einfach irgendwie mit einem unglaublichen Drive auf die Bühne rennen und wollen und wollen und wollen. Ich wollte nie so richtig und habe es trotzdem bekommen, weil ich, glaube ich, mit einer gewissen Gelassenheit daran gegangen bin und auch nicht mit der Hybris zu glauben, dass ich der Allergrößte bin. Du hast es ja ganz am Anfang schon angesprochen und ich kenne die Empfindung, dieser Moment, wo die Leute auf einmal feststellen, du bist gar nicht lustig, du bist gar nicht gut, den befürchten wir alle. Und zumindest ich befürchte den, Imposter-Syndrom, dass irgendwann die Leute rauskriegen, dass ich einfach gar nichts kann und dass die Karte doch lieber für Taylor Swift gekauft hätten. Ich bin sehr glücklich darüber, dass das bis heute nicht passiert ist und vielleicht auch nicht passieren wird.
Aber was macht das mit dir? Also ist das etwas, was dich antreibt, noch akribischer an deinem Stand-up zu arbeiten, an den Dingen, die du tust? Also setzt dich das unter Druck? Oder ist das einfach eine Angst, die man nicht durch irgendetwas, sag ich mal, kontrollieren oder jemals verlieren kann?
Ich glaube, ich glaube nicht, dass ich die Angst je verlieren werde, aber es hält mich halt wach, demütig. Und irgendwie auch fern davon, selbstgerecht zu werden oder zu glauben, dass ich der Allergrößte bin. Ich glaube, das ist eine der größten Fallstricke, die dieser Job mit sich bringt, dass Leute in Hybris verfallen. Weil natürlich, du hast jeden Abend, ob es jetzt 100, 200, 500 oder 1000 Menschen sind, die für dich da anstehen, die dich sehen wollen, die Bock haben, die dich, auch wenn du sie dann triffst, durch Zufall auf der Straße oder was, nicht wie normalen Menschen behandeln. Ich bin aber ein normaler Mensch. Ich bringe meinen Müll raus, ich zahle meine Steuern und ich habe genauso Probleme wie jeder andere. Und diese Hybris, die kann sehr, sehr, sehr schlecht sein, glaube ich. Und der Job verleitet dazu zu einem gewissen Größenwahnsinn. Und die Kollegen, die ich kenne, die ich wirklich mag, die haben diese Klippen sehr gut umschifft.
Das ist, glaube ich, manchmal sehr verlockend, was da auf der Straße liegt. Kommen wir mal zu deinem Werdegang, weil wir das jetzt ja schon so ein bisschen touchiert haben, wie man das so schön sagt. Und du da ja auch nochmal betont hast, dass viel Glück dazu gehört. Ne? Ich glaube, es ist immer eine Kombination, aber du hast natürlich recht, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt in deinem und auch in meinem Bereich, die sehr, 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 sehr gut sind, aber vielleicht nicht die Chance gehabt hatten, das einem großen Publikum unter Beweis zu stellen. Du hast Psychologie studiert, warst beim Poetry Slam ab und zu und warst dann bei Wer wird Millionär? Die Geschichte kennen sicherlich einige, aber erzähl nochmal kurz, wie du diese Zeit oder diese Situation oder all das, was damals sozusagen bei dir passiert ist, in Erinnerung hast.
Im Rückblick, wenn wir von Träumen und von Glück sprechen, war das sicherlich der Scheitelpunkt meines Lebens. Also ein der Entscheidungspunkt, der geprägt hat, wer ich heute bin, was ich heute tue. Wenn ich Günther Jauch treffe, mit dem man sich ja immer, also jetzt nicht privat, ich gehe nicht mit Günni Cupcakes backen und danach auf Minigolfplatz, aber man sieht sich ja in unserem Job, der Pool ist ja gar nicht so groß, dann merke ich doch immer, dass der sich irgendwie freut dafür, was ich aus dieser kurzen Gelegenheit im Fernsehen gemacht habe. Weil die meisten, die da hingehen, die zahlen danach dann halt ihre Eigenheimhälfte mit dem Geld ab oder so. Und für mich waren diese 20, 25 Minuten Wer wird Millionär-Quiz-Sendung einer der absoluten Entscheidungspunkte meines Lebens. Und wenn du die ganz, ganz schnell fassen möchtest, ich saß dort, Otto normal, habe mich ganz normal beworben, war zu der Zeit Psychologiestudent und Kellner, der irgendwie 400 Euro nebenbei verdient hat. Und für mich war jeder Gewinn, den ich da mitgenommen hätte, unglaublich gewesen. Ich bin am Ende mit 32.000 nach Hause gegangen oder wie mein Vater sagte, eine Enttäuschung für die ganze Familie. Und mein Vater ist genau wie der Rest meiner Familie wirklich bis in die letzte Generation Lehrer und war mein Telefonjoker und hat damals dann, den habe ich angerufen für eine Frage über die Renaissance, Wiedergeburt, ... Und ich konnte es nicht beantworten und mein Vater brüllte nur ins Telefon Barock und hat einfach aufgelegt. Und natürlich führte das dazu, dass ich mit Jauch über das Leben von Lehrerkindern sprach und was für eine, ich glaube, die erste Frage war, sprechen Sie mit Ihrem Vater auch ohne Anwälte? Ich sag ja, manchmal. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich eine Buchidee hätte über das Leben von Lehrerkindern. Das Buch wäre schon fertig und bräuchte nur einen Verlag. Und das führte dazu, dass nachdem die Show ausgestrahlt wurde, wo ich das da so unbedarft erzählt habe, auf einmal, glaube ich, 5 oder 6 Verlage anriefen, direkt nach der Show. Dauert zwischen der Aufzeichnung und der Ausstrahlung so 2, 3 Wochen, glaube ich. An dem Abend schellte bei mir die ganze Zeit das Telefon, die Riesenverlage waren dran, sagten, wir wollen dieses Manuskript, Ihre Familie ist so bescheuert, da machen wir einen Bestseller draus. Und ich hatte halt nicht eine Seite, ich habe einfach Schwachsinn erzählt. Ich habe einfach in dieser Drucksituation bei Jauch gedacht, ach, erzählst du mal irgendwas, was interessant klingt. Und das hat mich natürlich unter massiven Druck gesetzt, weil auf einmal Leute von mir ein fertiges Buchmanuskript haben wollten. Und dann habe ich, wie ich schon Anfang erzählte, wie ich auch jetzt heute meine Programme mache, mich eine Woche weggeschlossen, wie so ein Geisteskranker mein gesamtes Leben, meine Pseudobiografie zusammengefasst und habe mit 27, 26 meine Biografie geschrieben. Das Leben eines Lehrerkindes und mein Aufwachsen und so beschrieben. Und dann kam dieses Buch raus, war am Anfang ein Flop, das keinen interessiert hat. Und wurde dann das meistverkaufte Buch des Jahres 2011. Und das ist schon ziemlich beeindruckend gewesen.
Crazy, aber toll. Aber ja. Da sieht man ja, dass ganz viel Talent in dir schlummert, was du dann vielleicht unter Druck erst hast ausbrechen lassen. Aber gab es denn da schon die Überlegung, dass du gesagt hast, irgendwie dieses Spökes erzählen und mal das und das machen und Leute zum Lachen zu bringen? Gibt es diese Entscheidung zu sagen, ich will Comedian werden? Also ist das etwas, was man sich dann vorstellt? Oder hast du einfach in der Sekunde gedacht, oh, das macht mir irgendwie Spaß?
Also in meinem Fall, ich kann relativ genau sagen, wann sich bei mir das entschied. Also ich habe diese Poetry Slam Sachen gemacht, von denen du ja schon sprachst, wo man so vor 50 besoffenen Studenten in Bars auftritt. Das habe ich aber ohne jegliches Ziel gemacht. Das war wirklich einfach so, da gab es dann irgendwie einen Getränkegutschein und ich mochte halt vor Leuten stehen. Ich habe aber nie das als realistisches Berufsziel gesehen oder gedacht, ich werde jetzt Comedian. Und dann habe ich die Lesungen aus meinem ersten Buch gemacht. Und habe schon bei der dritten, vierten Lesung gemerkt, hör mal, es dauert immer eine Stunde, bis ich mit dem Lesen anfange. Die Leute gucken schon ein bisschen nervös, wann greift er jetzt mal zum Buch und liest was vor. Und daraus ergab sich dann, dass ich merkte, okay, freies Sprechen liegt mir offensichtlich ganz gut, vielleicht probiere ich es mal mit Stand-up. Und ich weiß noch genau, dass die Frau, mit der ich diesen Quatsch heute noch mache, die bis heute meine Managerin ist, Nina, mich in einen Stripclub in Frankfurt geschleppt hat, vor Bierbänke, die einen freien Comedy-Abend veranstaltet haben. Neben mir strippte eine Dame mit recht schlechter Zahnstruktur, sagen wir mal so. Die hatte, glaube ich, noch 3 übrig. Es war nicht der beste Stripclub. Und ich stand da und habe dann so 100 dezent desinteressierte Menschen unterhalten, habe aber schon gemerkt, okay, selbst unter diesen Umständen bringe ich sie irgendwie zum Lachen, vielleicht verfolge ich das mal weiter. Und dann bin ich immer mehr weg von den Lesungen und immer mehr hin zur Stand-Up-Comedy. Wann aber genauso der Scheitel oder Entscheidungspunkt war, ich bin jetzt Stand-Up-Comedian, nicht mehr Autor oder sonst was, kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber es war im Rückblick eine wahnsinnig gute Entscheidung.
Und wenn du jetzt zurückblickst, bist du zufrieden mit dem, was du machst? Also hast du dich, würdest du sagen, selbst verwirklicht? Also ist das etwas in der Reflexion, was du auch versuchst sacken zu lassen? Oder ist das etwas, womit du dich gar nicht auseinandersetzt?
Ich bin tief zufrieden mit dem, was ich tue. Also mein Job hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile und ein paar relativ merkbare, starke Nachteile. Ich arbeite, wenn andere frei haben. Ich verpasse jeden Geburtstag, jede Hochzeit, wenn es nicht lang genug früher angekündigt wird, weil ich einfach nie kann, zum Beispiel an den Wochenenden. Und ich reise sehr, sehr viel. Aber wenn ich jetzt nur über die Gratifikation, die mir das Ganze bringt, die Befriedigung, das ist unvergleichlich zu jedem anderen Job, glaube ich, auf der Welt. Natürlich gibt es auch Abende, die doof sind, aber am Ende, ich stehe jetzt noch mit meinem Auto. Diese Woche werde ich zum Beispiel in Reda-Wiedenbrück oder in Hildesheim sein und da kommen dann so 1000 Leute an dem Abend und ich stehe oft in meinem Auto, gucke dann irgendwie in diese riesige Schlange, die sich gebildet hat und denke, die Leute sind für mich hier. Die stehen in der Kälte mit ihren Regenschirmen und warten drauf, mich zu sehen. Was ein größeres Lob, was eine größere, ja, kann es eigentlich geben für einen Künstler? Das ist wunderbar.
Du hast eben schon über deinen Elternhaus gesprochen und vor allen Dingen die Liebe deines Vaters zum Film und zu all dem, was ihr da gemeinsam erlebt habt. Wenn du das jetzt dir nochmal vor Augen führst, also für meine Eltern war immer schwierig zu verstehen, ob Moderator.
Was macht der Junge denn da?
Genau, also Moderator, das klingt immer so doof, wenn man sagt, das ist der Job. Aber es war für die schwer zu verstehen. Aber sie sind total stolz, unterstützen mich, was natürlich ganz toll ist. Wie war das bei dir oder wie ist es bei dir?
Ich komme aus einem sehr pragmatisch geprägten Haushalt. Also als mein erstes Buch das meistverkaufte Buch des Jahres war, sagte mein Vater nur, aber Thomas Mann hat mehr Bücher verkauft, Bastian. Also sagen wir mal, der stolze Schulterschlag ist jetzt eher ein leichtes Tätscheln in meiner Familie gewesen. Meine Mama lebt ja nicht mehr, aber beide konnten nie so richtig verstehen, dass das ein Beruf sein soll. Und ich bin nun mal diplomierter Psychologe, ich könnte jederzeit in dem Job arbeiten und ich weiß noch, dass meine Eltern dann nach dem ersten Buch sagten, jetzt machst du aber dann die Ausbildung zum Therapeuten, dann machen wir jetzt die Praxis. Ne? Die Nachbarn fragen schon. Ich komme aus einem sehr bürgerlich geprägten Umfeld, ne? Also alle Kinder in der Nachbarschaft haben alle studiert und sind dann irgendwie Ärzte, Anwälte oder Lehrer geworden. Und ich bin der einzige Paradiesvogel, der so einen Medienquatschjob macht aus der Sicht meiner Eltern. Aber da ist schon unter einer dicken Schicht aus unerreichbarer Patina ist schon ein großer Stolz. Und wenn mein Vater dann in meiner Heimatstadt spiele ich ja dann wirklich auch große Seele oder ich spiele jetzt in der nächsten Tour Sachen wie die Grugerhalle in Essen, wo 3.000-4.000 Leute reinpassen, dann kommt mein Vater schon und sagt, ja, das ist schon gut. Wobei er keine Connection dazu hat, was man verdient oder so. Ich weiß noch, dass ich mal mit ihm bei Atze war vor vielen Jahren, den ich privat auch sehr mag, ist ein ganz toller Mensch. Und dann sagt er zu mir in einer 10.000er ausverkauften Location, kann der Herr Schröder denn davon leben? Und das ist wirklich im Denken meines Vaters, lebe ich bis heute noch, also muss ich mir hier morgens die Milchschnitte in 3 Teile einteilen, damit ich über den Tag komme. Aber ist ja in Ordnung. So ist es ja auch.
Aber hast du ein bisschen Talent auch von deinen Eltern geerbt? Also bei allem Pragmatismus und gutbürgerlichem Hause, ist dein Vater oder war deine Mama eine lustige Person?
Doch, also sie haben eine andere Art von Humor und sehr, was man so witty Charm nennen würde. Also mein Vater war, glaube ich, 15 Jahre lang der beliebteste Lehrer an der Schule, fortlaufend oder 20 Jahre. In jeder Abi-Zeitschrift wurde nach dem beliebtesten Lehrer gefragt, das war immer Herr Bielendorfer. Meine Mutter hatte auch einen gewissen harten Charme und Mutterwitz. In meinem letzten Buch, Die große Pause, habe ich auch über den Tod meiner Mutter geschrieben. Und meine Mutter war bis zum Ende ein sehr renitenter, sehr starker Mensch. Und ich weiß noch, als sie dann, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist so, als bevor sie starb, waren wir nochmal einkaufen mit meinem Vater. Sie wusste, dass sie sterben würde. Und dann schmiss sie so Klamotten, weil sie wollte einfach nicht, dass mein Vater nicht ordentlich ausgestattet ist bei Karstadt in so einen Wagen. Alles wurde, also riesige Einkaufswagen wurden gefüllt. Und dann kam so ein Verkäufer und rieb sich schon die Hände und sagte, wofür kaufen Sie denn ein? Ich kratz ab und ich will nicht, dass mein Mann wie ein Penner aussieht. So war meine Mutter. Und einen gewissen Teil dieser, nennen wir es mal, Kompromisslosigkeit habe ich sicherlich auch in mir.
Was würdest du sagen, gibt dir das Lachen anderer?
Oh, auf jeden Fall Bestätigung. Viele Kollegen, so wie auch ich, haben keine leichte Kindheit gehabt. Also ich habe starkes Mobbing gehabt in der Schulzeit. Ich war der unsportliche, fette Junge, der gelispelt hat und dann noch der Sohn vom Lehrer war. Und andere zum Lachen zu bringen, ist auf jeden Fall eine große Form der Bestätigung. Aber es ist auch einfach schön irgendwie. Mir schreiben so oft Leute, der und der Verwandte oder mein Kind ist krank geworden oder jemand ist gestorben in meinem Umfeld oder ich habe eine Depression und du, dein Buch, dein Podcast, deine Show, deine Fernsehshow ist der erste Anlass wieder, bei dem ich richtig gelacht habe oder bei dem ich meine Mama, meinen Papa wieder richtig lachen habe sehen. Und das, ein schöneres Lob kann es ja gar nicht geben.
Für jemanden, der Psychologie studiert hat, wenn du dir mal große Comedians anguckst, ich nenne jetzt mal an Robin Williams zum Beispiel oder auch ein Jim Carrey, die ja in vielen Interviews auch erzählt haben, wie düster es zeitweise auch in ihnen selber aussieht oder ausgesehen hat. Es war ja leider die tragische Zusammenkunft vieler unterschiedlicher Aspekte, die Robin Williams zum Freitod gebracht haben. Würdest du selber bei dir sagen, dass eine tiefe Emotionalität und auch dunkle, ich würde es jetzt nicht sagen depressive Phasen, aber dunkle Punkte in deiner Psyche auch dazu führen, dass diese Lacher dich noch mehr pushen und hochheben, dass das Lachen der anderen dir hilft?
Robin Williams ist ein gutes Beispiel, weil es mein Lieblingscomedian ist. Mit dem bin ich nun mal aufgewachsen. Ich kannte natürlich seine Filme als Kind viel mehr, als dass er Stand-Upper war. Den Stand-Up habe ich erst viele Jahre später entdeckt. Und ich fand den Menschen aus vielen Gründen wahnsinnig interessant, weil dieser Mann eine unfassbare Energie, eine unfassbare Herzlichkeit ausstrahlte und dann doch so viel Dunkelheit in sich hatte. Das habe ich in dieser Art und Weise nicht. Ich habe keine Depressionen, aber ich habe durchaus einen Hang zur Melancholie. Wenn es jetzt mein Musikgeschmack ist oder auch durchaus Phasen in meinem Leben, in denen ich mal sehr ernst sein kann. Also ich bin nicht der Klassenclown. Ich bin nicht der, das unterscheidet Menschen aber auch. Ne? Also ich bin nicht der, wenn ich auf eine Feier komme und ich bin da eingeladen, dann sind manchmal Leute so und erwarten, dass ich sie jetzt unterhalte. Und dafür bin ich nicht da. Ich bin da als Basti, nicht als der Comedian Basti. Ja, also wenn ich Metzger wäre, würde ich da jetzt ja auch keine Bratwürste verkaufen oder braten. Ich sehe meinen Job als meine Profession. Ich genieße es, Menschen zum Lachen zu bringen. Ich genieße es, Menschen ein bisschen Licht zu bringen. Aber es ist nicht so, dass so eine tiefe Dunkelheit in mir wohnt, die ich dann überstrahlen muss. Robin Williams, angeblich ist ein Quote von ihm, den ich versuche zu berücksichtigen, wenn ich mit Menschen in Interaktion trete, die ich vielleicht nicht so mag. Der hat mal gesagt, jeder Mensch versucht nie über andere zu richten, weil jeder Mensch kämpft einen Kampf, den du selber nicht sehen kannst. Ja. Und das glaube ich. Ich glaube, dass jeder von uns hat schlimme Erfahrungen, schlimme Anteile, schlimme Dinge. Natürlich gibt es auch einfach Menschen, die Arschlöcher sind, darüber müssen wir nicht reden, aber die meisten haben Gründe, warum sie so sind, wie sie sind. Es gibt eben, das unterscheidet uns von Filmen. Ich glaube nicht, dass es den geborenen Bösewicht gibt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand zur Welt kommt und böse ist, sondern ich glaube, dass das Umfeld sehr viel damit gibt.
Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal kurz zu deinen Träumen. Du hast ja gesagt, wie spannend dein Leben bisher verlaufen ist, wie viel Glück dazu gehört, wie dankbar du da bist. Hast du denn noch Träume? Also gibt es Dinge, die du dir in deinem Kopf wünschst, vorstellst, also beruflich jetzt genauso wie privat?
Also beruflich habe ich mir echt viel erfüllt. Ich wollte einmal die große Arena spielen, das habe ich erlebt. Ich wollte zum Promi-Werben her, weil ich das immer irgendwie interessant fand, da mal zu sitzen. Ich wollte einen Bestseller schreiben, das habe ich erlebt. Ich habe sehr viele meiner Träume schon umgesetzt. Das heißt nicht, dass keine mehr da sind, aber die meisten sind eher Beruf, also privater Natur dann und nicht beruflicher Natur. Und ich weiß noch, dass ich, als ich ein Kind war, es immer albern fand, wenn meine Eltern sich an Weihnachten Gesundheit gewünscht haben. Ich fand es immer unglaublich doof, weil als Kind du natürlich denkst, die neue PlayStation wäre das Beste, was mir passieren kann. Und dann erlebst du mal Krankheit und dann erlebst du mal Menschen, die sterben oder so, was wir alle ja leider mal irgendwann erleben müssen. Und dann verstehst du den Wunsch nach Gesundheit. Also wenn ich von irgendwas träume, dann irgendwie halbwegs gesund alt werden. Das wäre ein Traum, der zwar ein bisschen bescheiden und doof klingt, aber der wirklich da ist.
Glaubst du, dass, also neben diesem Punkt, den du gerade angesprochen hast, glaubst du, dass Träume auch gefährlich sein können?
Träume können gefährlich sein, wenn sie völlig unrealistisch sind. Also ich meine, da muss man ja nur mal Deutschland sucht den Superstar einschalten oder so, um Menschen zu sehen, wo es keine Korrelation zwischen realer Fähigkeit und dem Traum gibt. Und wenn ich zum Beispiel gemerkt hätte, nach 100 Auftritten, da lacht keiner und die beschmeißen mich mit Tomaten, dann hätte ich es, glaube ich, sein lassen. Aber es gibt Menschen, also es gibt diesen seltenen Fall, Benderis ist so ein Beispiel, der es ja dann doch irgendwie zu einer Bekanntheit geschafft hat, aber wo eigentlich die Fähigkeit nicht da ist. Aber der Traum ist so groß und wird mit so einer Vehemenz verfolgt, dass es, glaube ich, am Ende schädlich für die Person ist. Weil das, was, also wenn ich jetzt mit meinen körperlichen Fähigkeiten von der Goldmedaille im 100-Meter-Sprint träumen würde, ich könnte alles tun, was ich möchte auf dieser Welt, ich würde sie nicht bekommen. Und dann kann ein Traum schädlich sein. Ich glaube, Träume müssen immer eine kleine Prise Realistik mit in sich haben, Realismus, damit sie uns nicht schaden.
Basti, ich danke dir ganz herzlich für deine offene, fröhliche und bescheidene und zurückhaltende Art, aber du weißt, wie sehr ich dich schätze. Also nicht nur als ein Comedian, der auf der Bühne steht, sondern auch wirklich als Mensch. Ich durfte jetzt schon ein paar Mal mit dir ein bisschen länger Zeit verbringen und das ist immer sehr, sehr schön. Basti, ich drücke dir die Daumen für all das, was da kommt. Ich bin mir sicher, dass mit der Einstellung, die du zum Leben und zu deinem Beruf hast, ganz viele schöne Überraschungen noch kommen werden und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, wo auch immer.
Vielen Dank, das kann ich nur erwidern. Danke, Steven.